Ja, vielen Dank übrigens für die Zusammenschreibung und die Outline nochmal. Also sowas Ausführliches habe ich bisher noch nicht bekommen.
Ja, gerne. Ich dachte nur, das sind so viele Infos und irgendwie muss ich das irgendwie zu Papier bringen. Ansonsten, ja, genau.
Tatsächlich. Ja, also ich muss auch echt sagen, also diese Staffel jetzt grundsätzlich ist extremst spannend, weil ich jetzt, weil diese Kundenperspektive, also natürlich erstmal, ich habe mit Leuten gesprochen, die selber diese Ordnungsreise gemacht haben. Gestern oder vor ein paar Tagen oder letzte Woche habe ich mit Kerstin gesprochen, die eine Ex-Sammlerin ist und quasi da zu einem Ordnungscoach wurde. Also
spannend.
Das ist
Ja,
total
super.
Und dann natürlich kann sie aber auch aus der Psychologie ein bisschen sprechen, weil sie ja selbst diese Reise gemacht hat, was hat sie so beeinflusst und was waren die Stressfaktoren und so weiter. Und jetzt das auf die Theorie auch so ein bisschen zu ziehen. Und jetzt in der Community haben wir die Daniela, die spricht mit mir übrigens,
Yeah.
worüber wir uns auch unterhalten haben, zum Thema Krankheitsbilder. Und
Toll,
was
ja.
ich ganz krass finde, und da könnte ich stundenlang drüber reden, ist dieses Thema, was wird uns angeboren, was wird uns dann über die Erziehung hinweg oder unsere, ne, unser Upbringing, unser Großwerden, was erlernen wir da und was müssen wir tatsächlich irgendwie akzeptieren oder was lässt sich dann auch wirklich ändern?
Ja, super spannendes Thema, das stimmt.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Aber heute wollen wir erstmal über das Thema allgemeine Psychologie sprechen und dazu sage ich herzlich willkommen zu Folge 20 von Ordnung trifft. Heute zu Gast haben wir die Mona und mit Mona habe ich gesprochen, ja, über alles.
Alles über und alles, nichts.
Alles, was das Thema Psychologie und Ordnung, ja, wie sich das zusammenfügt, ja. Und herzlich willkommen, schön, dass du da bist und mit mir heute dieses Thema angehst.
Ja, hallo Verena, vielen Dank für die tolle Einladung in den Podcast. Ich freue mich echt heute super, dass ich dabei sein darf und bin ganz gespannt auf unseren Austausch.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe ja schon ein riesen Outline. Ich habe auch schon ganz oft dich und unser Gespräch zitiert in den letzten Podcasts und auch in den letzten Gesprächen, weil mir da so viel hängen geblieben ist. Und wir wollten, glaube ich, 30 Minuten reden in unserem Vorbereitungsgespräch und haben 90 gesprochen. Also ja. Wir sehen, wie viele Themen es wirklich sind. Und jetzt haben wir das aber ein bisschen strukturiert, also schauen wir mal, dass wir da auch gut durchkommen. Das
genau.
Erste wäre natürlich mal zu verstehen, wer bist du denn überhaupt und was, ich nenne es jetzt mal qualifizieren, weil natürlich das ein sehr sensibles Thema ist und da kann, jeder hat sicherlich auch eine Meinung dazu, aber was für ein Background hast du, dass du das Thema Psychologie für dich auf dem Schirm hast?
Ja, genau. Also genau, ich bin Mona Metz. Du hast mich auch schon vorgestellt. Ich komme aus Wiesbaden und bin dort seit April diesen Jahres eigentlich als Ordnungscoach auch tätig. Ich habe meine Zertifizierung im April durch JJ Trainings abgeschlossen und genau, habe dann mein Business Strukturfreunde gegründet. Und woher ich aber eigentlich komme, ist, ja, ich habe einen Background in Psychologie. Das bedeutet, ich habe mein Bachelorstudium in Psychologie abgeschlossen und bin zurzeit noch im Masterstudium. Genau, das bedeutet, Psychologie ist da auch irgendwie meine Leidenschaft, wo ich herkomme. Und ich bin, also selbstständig bin ich nur Teilzeit. Das bedeutet, ich arbeite noch in einer Psychotherapiepraxis im Moment in Wiesbaden und bin dort als Praxismanagerin tätig. Also man kann sich vorstellen, ich bin keine ausgebildete Psychotherapeutin. Das bedeutet, da würde man nach dem Masterstudium nochmal eine Ausbildung nochmal brauchen. Das bedeutet, was ich im Moment mache, ist Praxismanagement, wirklich sehr, ja, auch sehr praktische Aufgaben, aber auch zum Teil so Diagnostik. Also das bedeutet, dass ich mit Patienten, die eben zu uns kommen, auch viel so Vorarbeit leiste. Ich führe Interviews durch, auch vielleicht Testungen, zum Beispiel wenn, ne, Verdacht auf zum Beispiel ADHS oder Depression besteht, dass ich da mit denen einfach ein bisschen vorhinein arbeite, Fragebögen, Testungen durchführe. Das ist das, was ich zurzeit mache. Genau, also viele verschiedene Baustellen, Ordnungscoaching, Psychologie und im Studium bin ich ja, wie gesagt, auch noch, ja.
Ja, sehr, also sehr divers auch,
ja.
Ne? Dieses Feld und sehr viele Themen, die du da durchläufst gerade. Und dann hast du dich entschieden, auch Ordnungscoach zu werden. Und wie kam das? Also was hat dich an diesem Ordnungsthema, damit wir diesen, ne, von Psychologie zur Ordnung einmal den Schlenker machen?
Absolut. Also ich glaube, ein Aspekt ist, dass ich schon immer Ordnung sehr gemocht habe, geliebt habe. Ich glaube, schon seit ich irgendwie Kind bin, nicht wirklich bewusst, aber ich habe es trotzdem immer auch ja, auch in der Schule war ich sehr strukturiert. Ich hatte das von Anfang an irgendwie schon so drinne und habe dann, ne, wenn man auch dann erwachsen wird, sein eigenes Leben startet, seine eigene Wohnung einrichtet, habe ich dann einfach gemerkt, wie mir Ordnung und auch Struktur im Alltag total hilft, einfach bei verschiedenen Aufgaben. Und dann durch mein Studium habe ich dann nochmal gemerkt, wow, ne, Ordnung ist ja nicht nur, okay, es ist irgendwie ein Thema, sondern es hat wirklich auch was damit zu tun, wie wir funktionieren. Und ja, da sprechen wir gleich, glaube ich, auch noch drüber, also, ne, wie unser Kopf auch funktioniert. Und da habe ich mich dann einfach intensiv mit beschäftigt, was Ordnung auch wirklich im Alltag ja für uns bedeutet, für unsere Psyche vielleicht auch. Genau, so bin ich dazu gekommen und habe mich dann, ja, meine Leidenschaft eigentlich zum Beruf auch gemacht, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe als Ordnungscoach. Das war dann so ein Resultat aus dem, ich habe mich viel damit beschäftigt und habe gesagt, hey, ich probiere das jetzt einfach mal und genau, bin jetzt ganz gespannt auf die Reise, die noch bevorsteht.
Und du bist aber jetzt tatsächlich eher Coach und kümmerst dich um, naja, sagen wir mal, den psychologischen Aspekt der Ordnung. Also hilfst du den Kunden dann auch Routinen zu entwickeln und die dann auch wirklich nachhaltig zu implementieren? Oder bist du eher der Aufräumexperte, der zu den Kunden geht und aufräumt auch wirklich? Oder was ist so dein Portfolio?
Genau, Zielgruppen, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, so ein bisschen. Also im Moment habe ich viele, oder Kunden sind vor allem Frauen und Familien, also das hat sich so etabliert, aber ich bin gerade auch dabei, eben in dieser Balte, was auch vielleicht Menschen mit einer psychischen Erkrankung angeht, ne, also vielleicht Patienten mit auch Depression oder ADHS, dass man da überlegt, so wie kann man da auch im Alltag Strukturen etablieren, die einfach auch so ein bisschen den Alltag auch entzerren oder auch Stress vorbeugen. Und da ist für mich ganz wichtig, dass ich so einen ganzheitlichen Ansatz von Ordnung habe. Also natürlich fängt es bei mir auch an mit, wir strukturieren deinen Kleiderschrank und wir gucken mal, was wir in der Küche irgendwie optimieren können. Aber für mich ist vor allem auch dieses, ne, wir schauen auch vielleicht auf dein Zeitmanagement, wir gucken die Wochenplanung an, machen vielleicht auch sowas wie Meal Prep, ne? Wie kann ich Dinge oder Routinen auch einführen, die langfristig dann auch bleiben und ja, die ich langfristig nutzen kann, um mich auch irgendwie so ein bisschen, ja, Stress vorzubeugen vielleicht, genau.
Ja, sehr gut, cool. Dann würde ich sagen, starten wir mal ganz vorne, also oder hinten oder wie auch immer. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, was Psychologie eigentlich ist.
Ja.
Also was verstehen wir darunter? Weil jeder hat, glaube ich, so ein Bild vor Augen, aber nicht jeder kann es vielleicht direkt einordnen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einen Abriss geben.
Absolut. Ich finde es ganz spannend, weil dieses Wort Psychologie ist ja irgendwie so ein großes. Also wenn man das hört, denkt man so, oh, ja, okay. Und ich finde es ganz spannend, weil wir haben uns auch darüber unterhalten, erstmal vielleicht zu sagen, was ist Psychologie nicht? Oder diese ganzen Mythen irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu beleuchten. Und was ich da ganz lustig finde, wenn ich gefragt werde, ja, und was hast du studiert? Und ich sage, ja, Psychologie. Und dann sagen die immer, oh, du, also jetzt kannst du meine Gedanken lesen. Oder, oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Ja, jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage, weil nicht, dass du mich jetzt irgendwie analysierst und dann irgendwie, ne? Und das finde ich immer ganz spannend, dieses, ja, dass man einfach diese Vorstellung hat, ne, man kann jetzt irgendwie Gedanken lesen oder man ist irgendwie in der Psyche des Menschen und analysiert da irgendwas. Das ist, finde ich immer ganz spannend. Genau das ist es an sich nicht. Also was Psychologie ganz einfach runtergebrochen ist, ist erstmal eine Wissenschaft. Also ne, wir haben andere Naturwissenschaften auch und Psychologie ist genauso eine Wissenschaft. Das bedeutet, dass wir, im Prinzip ist es, dass wir uns menschliches Erleben, Denken, Verhalten erstmal anschauen, also einfach auch vielleicht erstmal objektiv beschreiben, beobachten und im besten Fall dann natürlich auch irgendwie erklären zu können. Aber also Psychologie ist so, dass man, ne, man hat im Alltag hat man ja irgendwie Annahmen, die man so hat. Also ich sag zum Beispiel zum Thema Ordnung, oh, ich nehme jetzt mal an, ein ordentliches Zuhause führt dazu, dass Menschen irgendwie glücklicher sind. Das ist ja erstmal so dahingestellt. Aber was die Psychologie dann eben macht, ist einen Schritt weiter zu gehen und eben wirklich wissenschaftlich, systematisch auch zu analysieren, zu beobachten. Stimmt es denn überhaupt? Gibt es da denn einen Zusammenhang? Und das ist eben vor allem in Form von so Studien, ne? Also wir lesen alle auch, ja, die Studie hat gezeigt XY. Und das macht die Psychologie. Also es gibt Studien, Experimente vielleicht auch, die durchgeführt werden, um Zusammenhänge zu überprüfen. Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Also ne, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, oh ja, Ordnung führt dazu, dass Menschen immer glücklich sind. So, das ist einfach viel zu einfach runtergebrochen. Es ist komplexer als das. Aber Psychologie ist eben so ein Schritt in die Richtung, dass wir gucken, gibt es denn da einen Zusammenhang? Und wenn es wirklich einen gibt, was bedeutet es dann auch vielleicht für unseren Alltag? Genau, das ist so Psychologie kurz runtergebrochen. Ich glaube, es ist noch komplexer, aber ja, im Prinzip erstmal schauen, ne, was beobachten wir, was beschreiben wir und im besten Fall auch eine Erklärung dann dazu zu finden.
Ja, also auch Kategorien zu bilden, ne? Was lässt sich quasi für die, ja, für so einen Großteil der Menschen vielleicht auch als eine Aussage
tätigen,
oder?
Absolut, genau. Und da muss man eben vorsichtig sein. Ich glaube, wir sprechen nachher auch noch über Studien, ne, dass man irgendwie dann im Internet liest, irgendeinen Artikel, es wurde bewiesen, die Menschheit funktioniert so und so und da, keine Ahnung, irgendwie Ordnung ist so die Lösung und wir, also, ne, dass man so ja, eigentlich auf die ganze Menschheit irgendwas bestätigt hat und das ist meistens nicht der Fall, weil eine Studie ist immer nur ein Ausschnitt. Also wir sehen meistens auch immer nur eine Stichprobe von vielleicht, wenn es eine gute Studie ist, sind schon vielleicht ein paar hundert Leute, aber manchmal auch immer nur von einer Handvoll Leuten und da wurde dann irgendwas dran bewiesen. Das ist manchmal, da muss man sehr vorsichtig sein, genau.
Ja, also das ist vielleicht, weil wir lesen ja tatsächlich auch sehr viel und man kriegt ja sehr, sehr viel Input über verschiedenste Kanäle, das auch mal so ein bisschen einzusortieren, ne? Und dann noch zu machen und zu sagen, okay, wie sollte ich das jetzt einordnen?
Ja, genau. Also ich habe auch nachher noch eine Studie mitgebracht und da zum Beispiel wurde da die Testgruppe sozusagen, das waren nur Frauen und im Prinzip, ne, also es ist schön und gut, aber am Ende kann man dann ja nicht sagen, dass das übertragbar ist auf alle Menschen, weil es einfach nur Frauen waren oder zum Beispiel nur Studierende. Das ist immer sehr eingeschränkt. Also natürlich kann man da eine Tendenz vielleicht auch erkennen und ich glaube, es ist dann eben besonders hilfreich, wenn es dann mehrere Studien gibt, die in die gleiche Richtung gehen. Da kann man dann schon sagen, ne, die Studienlage sieht so und so aus, aber du kannst eben nicht an einer Studie festmachen, ich habe jetzt irgendwas bewiesen. Das funktioniert einfach nicht.
Okay, ja, aber das ist schon mal gut zu wissen und ich glaube, ein guter Einstieg, um das Ganze so ein bisschen auch zu strukturieren. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, wie bringen wir denn jetzt Ordnung und Psyche zusammen?
Absolut.
Und was ich ganz interessant vor, ich glaube, 2 oder 3 Podcasts haben wir zum Thema gesellschaftliche Kategorien und so weiter gesprochen, ne? Die bei uns in der Gesellschaft so normal sind wie eine Besteckschublade zum Beispiel. Das ist so mein, wir hatten das besprochen, genau.
Ich
dachte, ja, das ist ja krass. Wir werden natürlich auch groß mit gewissen gesellschaftlichen Kategorien und einem gewissen Ordnungsverständnis.
Mhm, absolut.
Aber nicht jeder Mensch ist gleich und jeder lebt natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber das finde ich jetzt ganz interessant, wie du uns das ein bisschen den aktuellen Stand in der heutigen Zeit mit Psyche und Ordnung mal ein bisschen näher
bringen kannst. Genau, also ich glaube generell ist es ja, es ist einfach ein Riesenthema. Also du hast auch gesagt, ja, lass uns das mal psychologisch beleuchten. Und ich so, puh, wo fangen wir denn da an? Ne? Ich glaube, da könnten wir noch 2, 3 Podcast-Folgen mit füllen. Ich glaube, wir haben uns heute genau erstmal so ein bisschen darauf geeinigt und gesagt, hey, lass uns das doch mal irgendwie ne, von so einem gesellschaftlichen Standpunkt angucken oder auch dieses, was ist vielleicht auch für unsere mentale Kapazität irgendwie bedeutet. Und da will ich vorab auch auf jeden Fall genau das Buch The Organized Mind von Daniel Levitin nennen. Ich glaube, das verlinken wir auch irgendwie in den Shownotes, das wäre ganz spannend. Und er beschreibt, also er ist auch, er hat einen Doktor in Psychologie und ist auch Neurowissenschaftler. Und er beschreibt auch ganz interessant, dass wir leben ja in einer heutigen Zeit, die immer gefühlt auch komplexer wird. Ne? Wir haben jeden Tag so einen, ja, auch ein Informationsfluss, fast schon Informationsüberfluss. Also er nennt das auch irgendwie Informational Overload. Und diese Zeit ist ja im Vergleich vielleicht zu unseren Vorfahren ja super viel komplexer. Also wir haben ganz andere Herausforderungen und definitiv haben wir auch mehr Besitz. Während vielleicht unsere Vorfahren, da ging es darum, ne, ums pure Überleben. Und bei uns, wir haben einfach, ja, wir haben eine Fülle von Möglichkeiten. Wir haben auch Entscheidungen, die wir vielleicht täglich treffen müssen, die scheinen total klein zu sein. Sei es, wir gehen in den Supermarkt und müssen ne, aus einem Regal von 30 Müslis müssen wir uns ein Müsli aussuchen. Also das ist zwar ein Luxusproblem, aber ja, aber das ist halt, das ist etwas, was es bei unseren Vorfahren einfach nicht gab. Diese oder auch dieses Entscheidungstreffen im Alltäglichen. Da fängt es an auch bei, weiß nicht, was studieren wir, welchen Beruf wählen wir, welchen Partner wählen wir. Ne? Also diese ganz ja, kleine Entscheidungen, aber auch gravierende Entscheidungen. Und das bedeutet, dass wir in einer Welt leben, die ja auch gefühlt irgendwie schneller wird, komplexer wird. Und in diesem Ganzen, das beschreibt er auch in dem Buch total gut, wir sind trotzdem einfach immer nur noch Menschen und wir haben eine limitierte auch Kapazität. Unser Gehirn ist irgendwo auch limitiert. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Computer. Und genau, es gibt irgendwo auch eine Grenze. Das bedeutet also nicht, dass es irgendwie so unser Gehirn ist wie so eine SD-Karte, die ist halt irgendwann voll und dann muss man irgendwie den Speicher irgendwie, irgendwie leeren. Das ist nicht so. Aber es wurde auch wissenschaftlich belegt, dass eben auch unsere Fähigkeit, zum Beispiel Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, dass das auch irgendwo begrenzt ist. Zum Beispiel unser Arbeitsgedächtnis ist eine Form. Ne, da können wir nicht ewig lang irgendwie Dinge aufnehmen. Also Arbeitsgedächtnis ist ja zum Beispiel so dieses Gedächtnis oder die Form von Gedächtnis, wo Informationen zum Beispiel kurzfristig gehalten werden, wenn wir was lesen oder wenn wir irgendwie uns eine Telefonnummer merken. Und das ist auch einfach limitiert. Wie gesagt, wir sind keine Maschinen und da gibt's Grenzen. Und in diesem Ganzen, ne, also diese komplexen Zeiten, unser Gehirn limitiert, ist so ein bisschen die Frage, wie gestalten wir vielleicht auch unser Zuhause und genau, was machen wir mit unserer Umgebung?
So, also jetzt sind wir beide einmal kurzfristig rausgeflogen.
So schnell geht's.
So schnell geht's. Die Technik, die Liebe. Aber hey, ich finde immer das auch sehr sympathisch, wenn man dann wieder einsteigt. Also jetzt wurdest du von Systemseite unterbrochen zum Thema Kapazität, die wir zur Verfügung haben.
Genau, also genau, wir haben ja gesagt, ne, die Zeiten, in denen wir leben, dass es viel Informations- auch Überfluss gibt und dass eben unsere mentale Kapazität da auch drin begrenzt ist. Also wir können einfach nicht endlos aufnehmen und genau, unser Gehirn ist auch irgendwo vielleicht überfordert, wenn wir einfach zu viel uns auch zumuten. Und eine Sache, die auch der Autor in dem Buch zum Beispiel The Organized Mind auch erzählt, ist dieses, auch wie wir unser Zuhause, da kommen wir jetzt zur Ordnung, wie wir zum Beispiel auch unser Zuhause gestalten, ne, also wie wir auch damit umgehen, auch mit unserem Besitz, hat auch viel damit zu tun, wie wir mit unserem Kopf umgehen. Also indem wir unser Zuhause vollstellen, irgendwie alles vielleicht auch zumüllen, also jetzt mal überspitzt gesagt, das machen wir dann irgendwie auch mit unserem Kopf. Also ne, wenn wir 1000 Sachen haben, irgendwo nehmen diese Dinge ja auch Platz in unseren Gedanken oder in unserer Psyche irgendwie ein. Ja. Und das ist halt total spannend. Also ich sehe zum Beispiel Ordnung halt als wie so ein Tool oder ein Werkzeug, das uns auch irgendwie helfen kann, das, was wir vielleicht in unserem Kopf haben, ne, auch Gedanken irgendwie, dass wir das so ein bisschen auch ein bisschen nach außen hin abladen.
Externalisieren,
genau, ist das Wort. Sehr gut. Ja. Genau. Also, das ein Beispiel ist immer so To-Do-Listen, ne? Wir haben viele Dinge im Kopf. Und indem wir uns zum Beispiel einfach einen Block hinlegen und sagen, oh, jetzt, das muss ich noch machen, ich schreibe jetzt meine To-Dos auf.
Das kann ich loslassen, ne?
Genau. Geistig. Ich kann das irgendwie von meinem Kopf abladen und das einfach nach außen hin, abgeben. Ja, und ich glaube, dass Ordnung eben, also da gehen wir vielleicht gleich auch noch drauf ein, was das auch bedeutet, aber dass wir das, was wir irgendwie in unserem Kopf haben, dass wir das auch abgeben können durch Ordnung und uns das irgendwie auch dann hilft, wiederum neue Kapazität für andere Sachen zu haben. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Das hatten wir in unserem Gespräch auch davor gesagt, dieses, jeder hat eine mentale Kapazität und du hast es so schön genannt, so jeder hat so einen Pott und die Frage ist, womit füllen wir unseren Pott? Und das fand ich halt ganz spannend, ne? Also wir haben
ja, und auch Bereiche, mit welchen Prioritäten, ne? Du musst halt bewusste Entscheidungen treffen. Also weil es gibt Kapazitäten, die können wir nicht ändern. Das sind von außen gegebene Strukturen, wie ein Tag hat 24 Stunden. Und ich habe, 80 Jahre, 70 Jahre, 90 Jahre, je nachdem, jeder ein bisschen anders, aber ich habe meine Zeit von den 20ern bis 30ern, 30ern bis 40ern. Und ich sollte einfach für mich wirklich überlegen, wie ich diese Zeit fülle und aktiv überleben, ja? Und mit welchen Prioritäten? Und ich finde es immer total interessant, auch wenn ich zum Beispiel auf Social Media unterwegs bin, mit was möchte ich mich beschäftigen? Und mit was auch eben nicht? Und ich habe auch bei LinkedIn zum Beispiel mal wirklich alle Kontakte durchgescrollt und alles, was mich negativ beeinflusst. Also ich rede wirklich von diesen Dingen wie, die mich nur kränken, ärgern und denen mir nichts Positives bringen. Manchmal hat man ja auch Dinge, die sind unangenehm, aber die bringen einen doch irgendwie ein bisschen weiter. Alles das habe ich mal ausgeblendet, weil das ist jede Sekunde, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber jede Sekunde, die ich da drauf verbringe, die bringt mir nichts.
Ja.
Und das ist mein Mental Load, ne? Und gerade bei der Diversität an Kommunikation, an Kanälen, an Menschen, die wir um uns rum haben, müssen wir einfach wirklich aktiv Entscheidungen treffen, mit was wir unser Gehirn beschäftigen wollen.
Genau. Und Ordnung ist dann nur ein Teilbereich. Also wir haben ja auch, ich glaube, wir haben vorhin dann auch über so gesprochen, ne, welche Filme gucke ich mir an, was tut mir da gut, was tue ich mir generell an oder was mache ich mit meiner Zeit auch? Und das, ganz auch eine Frage, was mache ich mit meinem Zuhause? Wie gestalte ich das vielleicht auch? Ja, und mülle ich das vielleicht zu oder halte ich da eine Ordnung ein?
Ja. Und da finde ich aber, sollte man sich einfach mal auch reflektieren auf verschiedene Art und Weisen und auch auf sich hören und auf sein Bauchgefühl hören, weil, ich gebe dir mal ein Beispiel, weil wir gerade von Filmen gesprochen haben, ich liebe das, Friends zu gucken.
Ja. Ich liebe das einfach und ich habe die bestimmt schon 683 Mal gesehen. Ja, aber das ist auch für mich ein, genau, das ist für mich eine heile Welt und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und wenn ich am Rechner sitze und ein bisschen was arbeite, dann brauche ich ja nichts, was mich geistig jetzt überfordert, sondern einfach, was so ein bisschen da läuft, weil das gibt mir ein gutes Gefühl und auch das ist eine bewusste, positive Entscheidung. Ich muss mich ja nicht immer nur vom Fernseher setzen, wenn es dann eine Arte-Reportage gibt oder so, ja. Nee. Sondern auch das ist eine Entscheidung und das darf es auch sein. Nur weil die Gesellschaft sagt, man sitzt aber heute nicht mehr vorm Fernseher oder ich habe gar kein Fernsehen. Für dich mag das aber okay sein, deine Zeit so zu verbringen. Also do it, aber mach es bewusst.
Genau, ich glaube, die Bewusstheit ist da der Schlüssel. Ja. Also, ne, dass man sich nicht einfach, ja, einfach 5 Stunden vor den Fernseher sitzt und es ist einfach nebenbei mal hier, mal da, sondern dieses, ich setze mich bewusst hin und lasse es mir auch einfach mal gut gehen, damit, wenn ich mich mit Friends berieseln lasse. Das
genau,
stimmt.
Genau. Oder auch bewusste Konsumentscheidungen, ne? Bewusst Kleidung zu kaufen. Warum kaufe ich das jetzt? Und weil, dann trage ich das ja auch noch mit nach Hause. Das begleitet mich dann ja auch eine relativ lange Zeit. Bewusst zu sagen, ich möchte diese Hose kaufen, weil ich brauche wirklich eine. Ich habe lange, also ne, alle sind kaputt. Ich brauche jetzt wirklich eine und die macht mich happy. Mhm. Genau. Und vielleicht auch einzugreifen, zu sagen, wenn ich sie anziehe, ach komm, die könnte ich mal mitnehmen. Vielleicht diese Entscheidung nicht mehr zu treffen, weil die bringen einem dann nämlich einen vollen Kleiderschrank mit Dingen, die man gar nicht so gerne mag.
Ja, genau. Also genau, für mich ist Ordnung eben so ein, ja, wirklich wie so ein Werkzeug, ein Tool. Also ich mag das total gerne, wenn ich das auch so vergleiche. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist Ernährungsberaterin und ihr Tool ist, ne, dass sie mit Ernährung zum Beispiel den Menschen auch irgendwie hilft. Und für mich ist so Ordnung dieses, ist so meine Leidenschaft, aber auch mein Tool, um Menschen vielleicht auch da reinzuführen, einfach ihren Alltag vielleicht ein bisschen zu erleichtern. Und das sehe ich einfach darin als Stärke.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen dieses Hamsterrad, ne, in dem wir uns befinden, dieses gefühlt, ich bin getriggert durch mein Außen konstant.
Ja, genau.
Und dann wieder mal ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben und auch mal wieder Zeit mit sich verbringen zu können. Und das geht aber nur, wenn bestimmte äußere Faktoren einfach auch eine gewisse Ordnung und Struktur mitbringen, in denen sich alle wohlfühlen. Du selbst, aber dann natürlich auch deine Family oder mit wem auch immer du zusammenlebst.
Nee, du hast auch im Vorhinein, gerade durch Corona, ne, hat sich das ja total verändert, auch die Rolle von unserem Zuhause. Da hattest du auch im Vorhinein total spannende irgendwie Fakten genannt. Das hat mich auch nochmal beschäftigt, dieses durch den Lockdown, dass unser Zuhause hat ja eine ganz neue Bedeutung auch gewonnen. Wir haben uns ja auch total viel auch darin aufgehalten, gerade als die wirklich die Zeiten waren, wo man auch kaum irgendwie sich mit jemandem getroffen hat. Und da auch nochmal sich bewusst zu machen, was es bedeutet, ne, ein Zuhause haben, in dem man sich auch wohlfühlt, wo man auch abschalten kann, das war auch nochmal für mich auf jeden Fall in der Vorbereitung auch total spannend.
Ja, also bei mir zum Beispiel, ich brauche das, eine Lean Desk Policy.
Ja.
Also nicht nur, dass wir das als Unternehmensberater sowieso leben, weil du kannst heute da, morgen da sein, ne? Aber zu Hause brauche ich das auch, weil ich kann auch meine To-Dos nicht auf dem Tisch haben. Ich habe einen To-Do-Ordner hinter mir, den hole ich dann auch gern morgens raus, aber ich kann nicht an den Rechner gehen oder an meinen Tisch gehen, wenn hier mehr als meine Blume, mein Rechner und meine Lampe steht. Ich kann, das ist dann schon für mich so, oh, da frage ich mich, und das hast du auch aufgeschrieben, wann wird's dann auch zu viel? Ja. Also wann ist Überordnung auch schon da, ne? Wann stresst du dich, dass alles immer perfekt sein muss? Also es kann natürlich auch in die andere Seite umschwenken und auch manchmal erwische ich mich da, dass ich denke, okay, das ist jetzt zu extrem. Das ist nicht mehr schön für die Umgebung auch, ne?
Genau, also ich fand die Frage auch ziemlich gut. Und man kann nicht pauschal sagen, ne, ab dem Zeitpunkt ist es zu viel. Also das ist jetzt, wo der Punkt überschritten wird. Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Also je nachdem, wie man auch irgendwie tickt oder wie man auch selbst drauf ist. Und ich glaube, also was für mich immer so ein bisschen keine Regel, aber so eine Richtlinie ist, ist so, Ordnung soll dabei helfen, dass man effizienter ist, dass man auch Zeit einspart, dass man vielleicht auch einfach Energie einspart, ne? Aber wenn man kippt und wenn man dann merkt, man wird vielleicht auch zu perfektionistisch oder so penibel vielleicht auch in seinen Aufräumaktionen, dass es dann wiederum Zeit kostet, dass man am Ende noch mehr mentale Kapazität da irgendwie reingibt, indem man sich jetzt überlegt, was kann ich jetzt noch irgendwie alles machen, dann ist es einfach zu viel. Also ich glaube, dass da muss man sich selbst auch vielleicht gut kennen und auch so ein bisschen hinterfragen, so was ist jetzt mein Motiv. Ich kenne das von mir zum Beispiel, dass man, also ich war oder ich bin auch noch so, wenn ich zum Beispiel Gäste empfange, dann ist es mir schon auch wichtig, dass es irgendwie schön aussieht, dass sich Gäste wohlfühlen, aber da auch zu überlegen, hey, ich muss jetzt nicht irgendwie 5 Stunden nochmal durchputzen und das muss alles glänzen. Ich glaube, das ist dann wieder so dieses, okay, das ist einfach zu viel.
Maß finden.
Es geht einfach, ja, also, und das ist, wie gesagt, da gibt's keine Regel, aber dass man da einfach sich auch selbst öfter mal hinterfragt, so, was ist jetzt dran und was ist vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Weil ich kenne das nämlich auch von mir, dass ich erstmal so, vielleicht wenn ich auch irgendwas vor mir herschiebe und sage, ich muss jetzt aber erstmal meinen Schreibtisch aufräumen, bevor ich jetzt irgendwie das anfangen kann. Das ist dann natürlich wieder, da weiß ich, okay, eigentlich mache ich gerade
nur, Aufschieberitis.
Genau, damit ich die Zeit irgendwie hinten rausschieben kann. Und das ist dann natürlich so ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Und vielleicht eine Sache, die man auch noch, gerade wenn man vielleicht Ordnungscoach ist, wenn man vielleicht auch Kunden oder Kundinnen hat, wo es vielleicht auch in so eine extreme Richtung gehen könnte. Ich hatte selbst noch niemanden, wo es vielleicht dann auch irgendwie zu ein krasser Druck ist, ne, dass man sagt, es muss aber jetzt alles perfekt sein, dass man da auch ein Auge dafür hat, also dass es nicht zu so einem Zwang vielleicht auch fast schon wird. Ne? Also ich muss jetzt erstmal das aufräumen, bevor ich jetzt irgendwie was anderes anfangen kann. Und ich glaube, also das ist für mich immer wichtig, Ordnung immer mit so einem Zwinkern zu machen. Also immer, es hat irgendwie eine Spaßkomponente auch.
Das bedeutet, soll es ja, sonst wird es ja zum Zwang.
Voll. Ne? Also aufräumen ist jetzt nicht immer spaßig, ne? Der Prozess selbst ist auch herausfordernd und ich glaube, sollte auch sein, aber dass es immer am Ende auch mit so einem Gefühl verknüpft ist, so dieses, es hat mir, ne, es hat mir auch einen Mehrwert gegeben, es hat was gebracht und nicht am Ende noch mehr Belastung darstellt. Ich glaube, das ist, ja, es kann schon die Gefahr bestehen, dass es dann irgendwie dann so, ne, dass man von der anderen Seite vom Pferd runterfällt, aber dass man da einfach sich auch selbst einfach immer mal wieder hinterfragt, mit auch einem, vielleicht so ein bisschen einem Lächeln, so, okay, warum mache ich das jetzt gerade? Das ist so meine Meinung dazu, ja.
Ich halte das immer mit diesem 80-20-Prinzip.
Genau, ja.
Das, was du tust, also ich meine, das kennt ja jeder, ne? Das 80-20-Prinzip. Alles, was du tust, sollte zu 80% sollte es dir auch gut tun. Natürlich hast du immer mal Dinge, 20%, die du nicht so geil findest. Und liebe Generation, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die denken, alles und 100% muss immer alles toll und perfekt und mega sein. Nein, kann ich jetzt schon mal einsteuern. Es muss auch ein bisschen, es ist einfach auch manchmal ein bisschen unkomfortabel. Warum? Weil man eben auch nicht alleine nur lebt, sondern auch Kinder zu Hause hat oder einen Mann. Ja. Und da ist das Aufräumen dann auch mal ein bisschen anstrengender am Ende des Tages. Ja. Es gehört halt dazu. Aber diese 80%-Regel, die ist halt extrem wichtig aus meiner Sicht.
Ja, genau. Und es kann, wie gesagt, es kann nicht immer alles perfekt sein. Und es ist auch, das ist ja auch nicht mehr menschlich. Genau wie, ne, wie unser Podcast jetzt hier abgestürzt ist und wir es nochmal neu starten, das ist das Leben. Also es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, weil dann, wie gesagt, dann werden wir Maschinen und die sind wir nicht. Ja.
Und zum Aufräumen übrigens, ganz lustig, ich habe letztens irgendwann mal einen Post gemacht, tut euren Freunden doch auch mal einen Gefallen und räumt nicht auf, weil man denkt ja immer, alles ist perfekt, wenn Freunde kommen, aber so ist es ja nicht, man lebt ja auch. Ne? Also einfach mal zu sagen, heute räume ich nicht auf. Die sollen mal genau sehen, wie es bei mir auch tagsüber aussieht. Ne? Das finde ich total interessant. Cool. Wenn ihr eure Freunde liebt, räumt nicht auf. Fand ich ganz cool.
Sehr gut. Ja.
So, was haben wir noch auf der Agenda? Wir haben zu viel. Ich weiß gar nicht immer, wo ich anfangen soll.
Ich glaube, was für mich noch total spannend war, ist, dass, als ich mich das erste Mal auch mit Ordnung beschäftigt habe, ne, dann, klar, man fängt wahrscheinlich bei Marie Kondo an mit irgendwelchen Büchern und auch so gängige Methoden, die Aufräumcoaches haben. Ne? Also klar, sowas wie, zunächst reduzieren wir den Besitz, ne, wir sortieren aus, wir räumen auf, dann machen wir Kategorien, dann labeln wir die Sachen, dann räumen wir sie an einen festen Platz und da wird er dann auch immer wieder zurückgeräumt, der Gegenstand. Ja. Und das war für mich am Anfang, ich habe das auch gelesen und dachte so, ja, das macht Sinn, das ist ja, ne, intuitiv. Das würde ich jetzt so unterschreiben.
Ja.
Aber da auch zu, das hat mich dann auch nochmal zum Nachdenken gebracht, dass genau auch diese Methoden, das ist ja auch im Prinzip, wie wir oder wie unser Gehirn auch funktioniert. Also ich würde da jetzt einfach mal ein paar Beispiele machen, indem wir zum Beispiel unseren Besitz reduzieren, ne? Also indem wir Dinge vielleicht auch wirklich bewusst aussortieren, schaffen wir eben nicht nur jetzt physisch Platz, also ne, wir haben natürlich dann irgendwie mehr Platz in der Wohnung oder im Haus, sondern auch wie wiederum mentale Kapazität, die wir uns zurückgewinnen. Also wir haben zum Beispiel irgendwelche ungeliebten Sachen vielleicht in der Schublade, die wir irgendwie unnütz finden, aber irgendwie auch nicht aussortieren. Und irgendwo hat auch dieser Gegenstand doch auch irgendwo Platz in unserem Kopf. Also
schon alleine, weil wir ihn ja auch angucken, rausnehmen, all das, das hat ja auch was mit geistiger Kapazität zu tun.
Total. Und das war ganz lustig. Ich glaube, in einer Folge hast du doch auch von diesem ungeliebten Kartoffelstampfer oder so geredet, den du gefunden hast. Und da musste ich lachen, weil genau das Gleiche habe ich bei mir auch in der Schublade. Da dachte ich auch, so stimmt. Alleine dieser Kartoffelstampfer, den ich irgendwie nicht benutze, der nimmt einmal Platz in meiner Schublade ein, aber irgendwie ja auch Platz in meinen Gedanken. Und das fand ich auch interessant. Ich hatte eine Kundin letztens, mit der habe ich den Keller komplett einmal aufgeräumt und die hatte keinen riesigen Keller, aber es war halt so ein Kellerabteil, was man sich vorstellen kann. Und das Interessante ist, ein Keller, man kann ja einfach, ne, die Tür zumachen und dann ist es ja so ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn. Also es ist ja nicht mehr unmittelbar irgendwie in dem Bereich, wo man lebt. Aber sie hat gesagt, naja, aber dann sitzt sie im Wohnzimmer und es ist trotzdem irgendwie in den Gedanken immer noch präsent, oh, der Keller.
Ganz
und
genau.
Das fand ich so spannend, so dieses, auch wenn wir vielleicht nicht an diesen einen Gegenstand denken, aber wir wissen irgendwo, da ist noch was, was wir vielleicht irgendwann mal aufräumen müssten oder angehen müssen. Und das ist, glaube ich, was ja ganz spannend ist, ne? Also, dass man so eine Mental Load hat, obwohl man es gar nicht vielleicht so konkretisieren kann.
Ja, ja.
Aber es ist trotzdem da, ja.
Übrigens habe ich gestern gelernt, nur weil du viele Dinge hast, heißt es nicht, dass dich das auch belastet. Da ist auch wieder jeder unterschiedlich. Mhm. Und um da auf sich selbst zu hören, wann belastet mich was?
Ja.
Und darauf einzugehen, ne?
Total.
Und dann eben diesen Mental Load auf, oder eben deine Umgebung auf so ein Optimum für dich zu bringen, dass du loslassen kannst.
Ja.
Externalisieren. Da haben wir es wieder.
Genau, da haben wir das Wort. Und das ist auch spannend. Zum Beispiel für mich ist das Wohnzimmer so ein Ort, ne, wo ich einfach mich entspannen möchte. Also ich will mich auf die Couch setzen und da wirklich einfach abschalten. Und deswegen habe ich mich bewusst auch hier für einfach eine reduzierte Einrichtung entschieden, ne? Für einfach sehr, also ich bin jetzt keine starke Minimalistin, aber einfach, dass ich weiß, wenn ich mich da hinsetze, dann, ne, habe ich jetzt nicht irgendwie die ganzen Wände voll und habe hier alles, was mich irgendwie ablenkt, sondern eher dieses Entspannen. Aber vielleicht hast du irgendwie einen Beruf, der super kreativ ist, du bist Designerin oder so und hast dann dein Arbeitszimmer und das gestaltest du wirklich so, dass du vielleicht auch irgendwie Moodboards an den Wänden hast, weil das dir einfach dabei hilft, dass du vielleicht auch irgendwie, ne, also deine Kreativität irgendwie mehr ankurbelt. Und das fand ich auch interessant. Also das bedeutet so dieses, auch wieder zum Thema auch irgendwie Bewusstheit, so wie gestalte ich vielleicht auch meine Räume? Ich bin jetzt keine Innenarchitektin, aber auch so ein bisschen, mit welchem Hintergrund gestalte ich vielleicht Räume? Will ich mich vielleicht auch eher, ne, entspannen? Will ich vielleicht auch eher produktiv sein? Dass ich damit auch einfach viel steuern kann. Ja.
Fühlen sich Menschen mit Kategorien eigentlich wohler und in Strukturen? Ist das so ein allgemeines psychologisches Muster, was man aber tatsächlich bei allen Menschen erkennen kann?
Das ist total interessant. Was man schon ganz früh auch in der Sozialpsychologie lernt, ist, dass Menschen wirklich in Kategorien oder in sogenannten Schemata auch denken. Und das ist wirklich, also rein dessen geschuldet, weil es, ne, wir haben ja ganz viele Informationen, die müssen wir auch irgendwie runterbrechen oder vereinfachen. Und Menschen bilden von Natur aus Kategorien. Also ein ganz banales Beispiel, wenn wir jetzt irgendwas am Himmel fliegen sehen, dann ist so das Erste, wir denken, oh, es ist irgendwie, klar, irgendwie Tier oder Vogel oder so, ne? Also man hat irgendwie diese natürlichen Kategorien oder sei es im Supermarkt, wir suchen, weiß nicht, Mehl und wir wissen, Mehl ist irgendwie bei den Backwaren. Also, ne, dass man das ist so natürlich angelegt, dass wir Kategorien bilden, um diese Fülle von Informationen auch irgendwie runterzubrechen.
Und Logik einfach zu schaffen.
Genau, Logik. Ja. Und da kommen wir jetzt wieder zur Besteckschublade, was du vorhin angesprochen hattest. Die meisten von uns, wir gestalten unser Zuhause natürlich, in natürlicher Art und Weise nach Kategorien, ne? Also du wirst jetzt nicht hingehen und sagen, oh, wo sind nochmal meine Gabeln in meinem Zuhause? Sondern du weißt, die sind, ne, in der Besteckschublade. Ja, das ist relativ selbsterklärend. Oder zum Beispiel, wir suchen ja auch nicht unsere Zahnbürste, weil die Zahnbürste ist halt meistens, ne, in unserem Zahnbürstenhalter vielleicht am Waschbecken oder so.
Ja.
Sondern es sind eher die Gegenstände vielleicht auch, die so ein bisschen keine Kategorie wirklich haben oder die vielleicht auch einfach so herumwandern. Also
die Chaos-Schubladen.
Die jeder
haben kennt.
Genau. Wir bleiben jetzt mal in der Küche und wir denken uns, wir haben jetzt Strohhalme und wir haben vielleicht Servietten und wir haben irgendwie Geburtstagskerzen. Und was viele von uns machen, ist, wir machen dann eine Kategorie Party. Also viele verschiedene Gegenstände, die wir dann versuchen zusammenzufassen. Und das ist das, was Ordnungscoaches auch machen. Und das fand ich halt ganz spannend, so dieses, ne, wir versuchen, also wir haben verschiedene Gegenstände und wir machen dann irgendwie eine Party-Kategorie und machen dann noch ein Label-Party. Und damit sparen wir uns auch wiederum so mentale Kapazität und Zeit, weil wir wissen, okay, das ist die Party-Kiste. Aber es gibt halt auch Gegenstände, die irgendwie nirgends so richtig reinpassen. Und dann entsteht sehr schnell dieser, man nennt es auf Englisch so schön Junk Drawer oder einfach diese Chaos-Schublade.
Ja.
Und das fand ich interessant, zum Beispiel auch in dem Buch, was ich gesagt habe, The Organized Mind, sagt der Autor, es ist okay, so eine Schublade zu haben, weil man kann nicht für alle Gegenstände eine eigene Kategorie zum Beispiel aufmachen. Manchmal ist es so eine, das sind so Leftovers, irgendwie so Gegenstände, die sind halt übrig und die sind halt in einer Schublade drin. Das ist in Ordnung.
Aber kann man nicht auch eine Schublade random machen? Ist ja auch eine Kategorie.
Genau, ja, absolut.
Also
genau, und das ist auch in Ordnung, wenn man nicht 5 von diesen Schubladen hat. Ich glaube, dann ist es wiederum, ne? Und das hat mich zum Beispiel erinnert, ich habe zum Beispiel in meinen E-Mails habe ich ein Postfach, das heißt Sonstiges.
Und bei mir ist es dies und das.
Ja, Und das ist ja auch okay. Also wir brauchen, glaube ich, auch so einen Ort, wo wir können es nicht so ganz benennen, aber das kommt dann da rein. Und wenn wir wissen in unserem Kopf so, ah, wo ist das nochmal? Dann denken wir automatisch, ah, das ist bei Sonstiges oder bei dies und das.
Ja.
Und das ist in Ordnung. So funktionieren auch Menschen. Und ich glaube, das fand ich ganz witzig, weil es ja sowas ist, was Ordnungscoaches, ne, einführen, dieses, wir machen Schubladen, wir machen irgendwie Kategorien. Und es ist auch in Ordnung, wenn man eine Schublade hat. In der Küche ist ja meistens sowas, da sind Stifte drin oder Batterien noch und
Klammern
oder so. Genau. Und ich glaube, das ist da auch wieder zum Thema dieses Perfektionismus. Das ist auch in Ordnung, dass man das hat. Also das kein richtig oder falsch.
Also wo ich sehr interessant finde, ist dann aber, wenn du natürlich mit anderen Leuten auch unterwegs bist. Also jetzt habe ich zum Beispiel vor einem Jahr unseren SharePoint in der Firma umstrukturiert, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe. Ich habe alle unsere Mitarbeiter und Kollegen gefragt, wo würdet ihr diese Information hintun?
Ja.
Und wo würdet ihr suchen, wenn ihr das, ne, wenn ich euch losschicke auf den SharePoint, und wo würdet ihr das suchen? Und das ist genau das gleiche Prinzip. Ich finde, gerade in Firmen und auch in Teams, in denen man arbeitet, muss man gucken, wer welche Kategorie hat, weil nicht alles ist einfach gleich logisch. Also jeder hat auch so ein gewisses unterschiedliches Verständnis. Und da so eine Art Common Ground zu finden, ne? So zu sagen, okay, wie kann das Ganze jetzt aussehen? Weil ich habe zum Beispiel E-Mails, die könnte ich in HR packen. Die kann ich aber auch der Person zuordnen. Also eigentlich ist es ja ein HR-Thema, aber eigentlich irgendwie kann ich es auch zur Person bringen. Und so ist natürlich nicht alles immer super eindeutig. Man muss nur da, ja, auch genauso wie, ne, bei der Küche, wie du eben gesagt hast, man muss nur einfach innerhalb der Familie definieren, wo gemeinsam legen wir das alles ab. Was macht für uns Sinn?
Ja, also ich habe schon von einer Kundin zum Beispiel, die hat gesagt, ja, und dann machst du mal dann die Kategorien und ne, dann räumen wir es ein. Und ich habe gesagt, naja, aber es geht ja nicht darum, welche Kategorien ich in deiner Küche gerne hätte. Also das so funktioniert es ja nicht. Und das ist, finde ich, halt immer wichtig, ne, dass die Person selbst für sich definieren auch muss, was sind meine Kategorien. Ich kann irgendwie Input
Tipps geben.
Kann sagen, genau, ich kann sagen, ich würde das so und so machen, macht das für dich Sinn. Aber das ist mir wichtig, dass ich sage, ich habe das jetzt so vielleicht irgendwie zusammengepackt, macht das für dich Sinn? Ja. Und dass dann die Person sagt, ach nee, das hätte ich jetzt gar nicht gemacht, das ist ja vielleicht komisch oder so. Oder ne, also es kann ja sein, dass eine Person irgendwie mit dem Gegenstand was ganz anderes assoziiert als ich. Also das ist ja auch in Ordnung. Und da einfach, genau, was du eigentlich gesagt hast, dieses wir leben mit Menschen zusammen, das bedeutet, wir müssen da auch in Kommunikation bleiben. So, was ist für dich, was bedeutet das für dich, was für mich? Das ist ja die Kunst vielleicht auch an dem Ganzen.
Ja, ich gucke zum Beispiel immer mit meinem Mann, wie kocht er und wie koche ich? Was macht wo müssen für mich Gewürze stehen, damit ich damit kochen kann? Und aber auch fragen, wo müssen die eigentlich für ihn stehen? Und dann machen wir eine gemeinsame Entscheidung. Mein Sohn kocht noch nicht, der ist noch zu klein. Aber an sich, ja.
Super,
also das sind so genau diese Kategorien. Und aber ja, diese Prozessorientierung, ne? Kategorien bilden ist super und Dinge irgendwie an einen Ort zu tun ist super. Aber wenn ich jetzt die Müllbeutel ins Schlafzimmer stelle und ich brauche die aber immer in der Küche, weil mein Prozess da läuft mit Müll, dann macht das einfach keinen Sinn, ne?
Genau, und das ist ja auch so ein bisschen der Job von auch Ordnungscoaches, ne? Dieses auch vorher zu erfragen, so, was sind überhaupt deine Gewohnheiten, was sind deine Arbeitswege, wo, ne, was macht für dich Sinn? Und das dann auch einfach mit in dem System, was man entwickelt, einfach mit einzubeziehen. Das ist ja wirklich, das ist der Job vielleicht auch irgendwie runtergebrochen. Was funktioniert für die Person, der man am Ende helfen möchte, so? Also, weil es geht nie darum, dass ich meine Wege irgendwie auf eine Person überstülpe. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Kundin, die hat gesagt, sie kann nichts mit Labeln zum Beispiel anfangen. Und wer bin ich dann, dass ich sage, du musst jetzt aber deine Schubladen oder deine Boxen labeln, ne? Also,
ja, klar.
Das ist halt total individuell und das ist auch in Ordnung. Das ist das Schöne an dem Job, ne? Dass man einfach, ja, dass man immer wieder auch auf neue Sachen stößt, wo man auch so denkt, oh, okay, das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, aber es ist in Ordnung so. Es geht nicht um mich, sondern es geht um die Person am Ende, ja.
Diese Aussage, einen festen Platz für jedes Ding. Gibt das Menschen, vor allem auch Kindern und so, ne? Ein Sicherheit einfach?
Also da gibt es auch Studien zu, dass wir von auch unserer Umgebung her zum Beispiel so eine Art mentale Landkarte anfertigen, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst jetzt mal deine Augen irgendwie zu und ich sag, du stell dir jetzt mal deine Wohnung vor oder dein Schlafzimmer vor und du könntest mir wahrscheinlich sehr detailliert beschreiben, wo du was findest, ne? Weil du sagst, okay, da steht jetzt irgendwie die Kommode und auf der Kommode steht, weiß nicht, oder liegt ein Buch drauf und das liegt da vielleicht auch immer oder es liegt da noch, weiß nicht, irgendwas anderes. Also, dass wir von unserem Zuhause auch irgendwie so eine mentale Landkarte anlegen. Und was eben das Gute ist an so festen Plätzen, zum Beispiel, ganz beliebt, wenn wir sagen, wir suchen irgendwie immer unseren Schlüssel. Fester Platz ist zum Beispiel dann an dem Schlüsselbord neben unserer Tür. Ne? Dass wir einfach wissen, in dieser mentalen Landkarte ist dieser Schlüssel immer an diesem Schlüsselbrett. Und das hilft wiederum auch, ja, einfach Zeit und Energie zu sparen. Und das finde ich halt interessant. Also ich glaube, Sicherheit auf der einen Seite ja, aber auch einfach Effizienz. Also ich weiß, der Schlüssel liegt immer da oder der hängt immer da und ich kann ihn einfach nehmen. Oder das hat auch was mit Routinen zu tun. Ne? Ich komme rein, ich hänge den Schlüssel immer dahin und dann habe ich halt keinen Stress mehr beim Suchen. Das Problem ist, das haben wir eben auch schon gesagt, diese herumwandernden Gegenstände. Ne? Also zum Beispiel unser Handy ist jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt immer an diesem einen Platz liegt oder, weiß nicht, die Brille oder ne, jeder hat da so seine Gegenstände. Und das ist eher eine Herausforderung. Wo platziere ich diese Dinge? Also das ist so ein bisschen...
Ja, weil die nimmt man ja auch so vergleichsweise oft, ne? Und trägt sie ja auch durch die Gegend.
Total. Also es gab zum Beispiel auch so einen Ansatz, den fand ich interessant. Ich weiß nicht, ob ich es so machen würde. Der Autor zum Beispiel in dem Buch hat gesagt, naja, wenn du zum Beispiel eine Lesebrille hast und du liest irgendwie im Wohnzimmer, aber auch im Schlafzimmer, vielleicht auch im Büro, dass du dir halt drei Brillen aneignest und jede Brille hat dann immer seinen Platz. Das ist dann auch wieder zum Thema so, was schaffe ich alles an, auch mit Konsum und so. Aber das fand ich auch interessant, ne? Also das einfach diesen Ansatz zu sehen. Also,
oder drei feste Plätze.
Genau, ja.
Dann weiß man, an diesen drei festen Plätzen kann ich gucken und dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Brille finde, ist ziemlich hoch.
Absolut, genau. Oder ist so umgedreht, genau.
Guter Punkt.
Genau, also feste Plätze auch wieder für mich intuitiv sinnvoll, aber es hat auch einfach wirklich was zu tun mit dem, wie wir wie wir auch denken, wie wir funktionieren.
Jetzt hast du bei unserem Gespräch wirklich richtig coole Studien und Themen mitgebracht, wo ich manchmal da saß und das auch, ich glaube, ich habe das schon 30 Mal zitiert, das, was wir alles besprochen haben. Vielleicht kannst du ja mal ein paar von diesen wirklich coolen Studien mal mitgeben.
Ja, absolut. Also ich habe einfach mal so ein paar Sachen rausgepickt. Ich habe einfach ein bisschen recherchiert, auch so, was ich auch am Anfang gesagt habe, ne, was sagt vielleicht auch die Wissenschaft zu dem Thema Ordnung? Was können wir vielleicht nicht unbedingt beweisen, aber wo können wir einfach so eine Tendenz sehen, wie wir vielleicht auch funktionieren? Und die erste Studie, die ich ganz interessant war, da ging es um den Aspekt Unordnung und oder wie Ordnung oder Unordnung sich auf unsere Essensentscheidung vielleicht auch auswirkt. Also das war eine Studie, eine australische Studie im Jahr 2016 von, die Autoren hießen Vatanian und Kollegen. Also ich glaube, wir können das auch in den Shownotes einfach verlinken, falls das nochmal jemand nachlesen will. Und da ging es darum, das waren also ein Experiment oder so ein Versuch mit 100 Probandinnen, also waren alles Frauen. Und die haben verschiedene Snacks angeboten bekommen. Also es gab einen Teller immer mit verschiedenen Snacks. Das waren einmal Kekse, einmal Cracker und Karotten, also so eine gesunde Option noch dabei. Die Idee war, dass sie sollten ihre Essenspräferenzen einfach zeigen. Also sie sollten einfach sich was auswählen, was sie gerne davon haben möchten. Es gab jetzt aber zwei verschiedene Bedingungen. Also das bedeutet, es gab eine Gruppe von Frauen, die haben diesen Teller angeboten bekommen, einmal in einer sehr ordentlichen Küche, also die saßen da in einer aufgeräumten Küche, alles ordentlich, alles hat geglänzt und da sollten sie eben dann sich was vom Teller nehmen. Und die andere Gruppe war in einer Chaosküche, also alles stand rum, überall vielleicht auch Geschirr, Teller gestapelt und eben auch nicht so sauber. Und es gab noch eine Bedingung, entweder sollten die Frauen vorher ein stressiges Ereignis irgendwie aufschreiben in ihrem Leben oder eben nicht. Und was wirklich rauskam, ist das, oder was gezeigt wurde, dass Frauen, die zuvor eben so ein stressiges Ereignis aufschreiben sollten, die haben in der Chaosküche im Schnitt doppelt so viele Kekse gegessen. Also es hat wirklich dann anscheinend einen Einfluss gehabt, in welcher Umgebung man sich befand. Und wenn sie in einer sauberen Küche saßen, hatte man eben diesen, selbst wenn sie unter Stress standen, hatten sie eben diesen Effekt, also gab es den einfach nicht. Das bedeutet, dass eben diese Kombi aus emotionalem Stress, gekoppelt dann vielleicht mit Unordnung, dann wieder dazu führt, dass wir vielleicht vermehrt zu Süßem greifen. Und da wieder auch der Hinweis, ne, es waren nur Frauen, die da getestet wurden, da muss man auch wieder vorsichtig sein. Das bedeutet jetzt nicht, Unordnung führt zu Keksessen oder so.
Übergewicht. Unordnung genau, gleich Übergewicht.
Genau. Aber dass man da einfach diese Tendenz sieht, so auch wie wir unser, ja, wie wir, sagen wir, unsere Küche gestalten oder wie wir unser Zuhause gestalten, hat eventuell auch Auswirkungen auf das, was wir, ja, die Entscheidung, die wir täglich treffen. Und da, es gab auch noch eine andere Studie, die verlinken wir auch, war eine amerikanische Studie, auch ähnlich der Aufbau, wo es auch darum ging, dass die Gruppen am Ende, es waren keine Küchen, es war ein unaufgeräumtes Zimmer und ein aufgeräumtes Zimmer, wo sie am Ende sich entscheiden sollten für entweder den gesunden Snack oder den Schokoriegel. Und dass Menschen wirklich in einer Chaos-Umgebung dass sie eher zum Schokoriegel gegriffen haben als zum Apfel. Und das, genau, das ist einfach spannend, dass wenn mehrere Studien auch so ein bisschen darauf hinweisen, ja, dass man dann sagen kann, oder da scheint was dran zu sein.
Eine Korrelation zu geben. Und genau, es reicht ja auch erstmal, wenn man das weiß, dass man sich und seine Umgebung mal beobachtet. Das reicht ja schon mal, ne?
Genau.
Zum Beispiel deine Kinder. Wie reagieren die oder wie verhalten die sich dann auch in einer solchen Küche, ne? Und da, oder weiß ich nicht, dann, wenn die auch schon ein bisschen erwachsener sind. Und dann kann man vielleicht auch mal sein Verhalten oder seine Gestaltung von seiner Küche oder das Level an Ordnung und Unordnung da so ein bisschen anpassen.
Genau, also einfach da dieses Ordnung ist eben vielleicht nicht nur was, was man irgendwie äußerlich sieht und was man irgendwie, ja, man räumt jetzt mal hier was auf, sondern es hat wirklich vielleicht auch dann wiederum was zu tun, wie wir uns entscheiden, wie wir uns verhalten, dass es einfach tiefer geht als nur der Kleiderschrank zum Beispiel.
Ja,
also
ja,
genau, und da, auch in der einen Studie, wo es eben auch um dieses Essensverhalten ging, wurde zum Beispiel auch geschaut, ob Menschen eher bereit sind, also es ging um, sie sollten Geld spenden in diesem Versuch, einmal wieder in einem Chaoszimmer und einmal in einem aufgeräumten Zimmer. Und es wurde gezeigt oder darauf hingewiesen, dass Menschen, die in einem sauberen oder in einem ordentlichen Umfeld waren, die haben tendenziell mehr gespendet. Also sie waren bereit, mehr zu geben und mehr auch großzügiger zu sein. Aha. Und das ist halt auch interessant. Also so ein bisschen dieses, wie unsere Umgebung ist, beeinflusst vielleicht auch unser Verhalten in dem Sinne, wie, weiß nicht, wie bereit wir sind, auch vielleicht zu helfen. Und das ist eine Erklärung, die da dem zugrunde liegt. Es gibt den sogenannten Broken Window Effekt, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Das ist aus der Sozialpsychologie so ein bisschen dieses, es kommt eigentlich ursprünglich daher, dass wenn man, weiß nicht, Stadtviertel, wenn die total heruntergekommen sind, wenn da irgendwie eingeschmissene Fenster sind, dass es dann auch vielleicht mit mehr Kriminalität zusammenhängt. Aber ich glaube auch übertragbar auf dieses, wenn wir unser Zuhause eben, ne, wenn es chaotisch ist, dass wir uns vielleicht auch weniger sozial irgendwie angepasst verhalten oder dass dann eher nochmal irgendwas dazu fliegt.
Weggeschmissen wird. Wenn es jetzt eh schon dreckig ist, dann macht das jetzt auch
keinen.
Dann
ist es jetzt auch okay, genau. Also das ist einfach so eine, nochmal so einen stärkeren Effekt dann hat, dass, ja, auch spannend, genau,
total,
das zu sehen. Genau, noch eine dritte Studie, die ich rausgesucht habe. Da geht es tatsächlich darum, wie auch Ordnung oder Unordnung sich vielleicht auch auf unsere Gesundheit auswirken kann. Also wir haben jetzt viel über auch so Psyche und sowas gesprochen oder ja, wie, ja, Verhalten. Aber auch tatsächlich auch Gesundheit. Also da gab es noch eine Studie, es war auch eine amerikanische Studie von Saxby und Kollegen aus dem Jahr 2010. Da ging es darum, dass verschiedene Probanden und Probandinnen sollten so ihr Zuhause so eine Roomtour geben. Also die haben so eine Kamera bekommen und die sollten dann da durchgehen und sollten ihr Zuhause beschreiben. Also das ist das Wohnzimmer und dann man sagt, ja, das ist total der gemütliche Ort, ist, da fühle ich mich total wohl oder es ist total friedlich hier oder ich mag es gerne versus irgendwie so Worte wie, es ist aber, ja, es ist noch nicht ganz fertig oder es ist total voll oder es ist irgendwie ein bisschen ungemütlich. Und dann wurde praktisch die Sprache auch analysiert, also ne, was man für Worte benutzt von den Forschern und Forscherinnen. Und man hat den Speichel der Person, also man hat Speichelproben entnommen und im Speichel lässt sich das Hormon Cortisol, also man spricht auch häufig von dem Stresshormon Cortisol, wurde getestet an 3 verschiedenen Tagen danach. Und da hat man einen Hinweis einfach darauf gefunden, dass bei, es ist tatsächlich auch wieder nur bei Frauen nachgewiesen worden, die einfach so ihr Zuhause mit so stressigen Worten beschrieben haben, also es war jetzt ungemütlich oder eher so ein bisschen, es ist voll oder, dass die einfach einen erhöhten Cortisolwert hatten an den 3 Tagen. Und das wiederum, ja, darauf hinweist, dass das auch eben gesundheitliche Konsequenzen haben kann, weil man auch wiederum gesehen hat, dass ein erhöhter Cortisolspiegel über eine lange Zeit auch zu, ne, negativen Auswirkungen auf die Gesundheit führen kann, also eine chronische Übermüdung oder auch ein herabgesetztes Immunsystem.
Okay.
Und da wieder zu überlegen, so, okay, Ordnung scheint eben nicht nur irgendwas Oberflächliches zu bewirken, sondern vielleicht auch einen Effekt auf unsere Gesundheit zu haben.
Okay, so viel zum Nachdenken.
Ja, und du hattest mich auch noch gefragt, ne, warum jetzt nur bei Frauen oder so? Da habe ich mich nochmal auch mit beschäftigt und auch die Autoren meinten, die Vermutung ist, dass Frauen einfach sehr oder viel sensibler sind, vielleicht auch was das Zuhause angeht, ne? Also dieses auch, diese Mental Load oder dieses auch eine Verantwortung für das Zuhause zu tragen. Kann sein, dass es da einfach bei Frauen höher ist als bei Männern. Also wie gesagt, da gibt's auch keine absolute Antwort. Aber das war nochmal interessant, so dieses, warum vielleicht nur bei Frauen? Ja, das waren mal so ein paar Eindrücke aus der Studienwelt. Also es gibt eine breite Studienlage, manchmal auch nicht so ganz eindeutig, ne? Also es ist jetzt nicht so, wie gesagt, pauschal Ordnung führt zu mehr Gesundheit, mehr Glück, mehr XY. Aber es gibt Hinweise eben darauf, was wir in der Studienlage sehen, die auch, dass Ordnung sich eben positiv auch auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit auswirkt. Ja.
Da haben wir doch schon wieder ein Verkaufsargument.
Ja, absolut.
Vielleicht sollen alle Ordnungscoaches einfach mal deinen Podcast an potenzielle Kunden schicken und sagen, so, liebe Leute, jetzt sagen wir euch mal, warum das völlig, völlig wichtig ist, dass ihr einfach euch mit diesem Thema beschäftigt, ne?
Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist mir einfach wichtig bei meinem Ansatz, dass es einfach so vielschichtig ist, dass es so, ja, ne, also es ist viel mehr als nur, ich höre halt, wenn ich sage, ja, ich bin Ordnungscoach, dann ist es so, aha, dann räumst du jetzt meinen Kleiderschrank auf und ich so, ja, das ist so der Startpunkt, aber da kommt einfach so viel noch mit diesem ganzen Paket. Also das finde ich immer so wichtig, auch dieses, dass sich auch vielleicht Ordnungscoaches irgendwie rechtfertigen müssen, so kostet so viel Geld oder so, aber es kann halt auch einfach wirklich eine große Auswirkung haben auf das Leben und Menschen geben so viel Geld auch aus für irgendwelche, ne, für irgendwelche Sachen, was Gesundheit oder was angeht. Ja, wieso nicht auch für einen Ordnungscoach? Es ist in Ordnung, sich auch da Hilfe zu holen, wenn man es einfach, ja, wenn man es selbst nicht hinbekommt und einfach dieser Aspekt so, ne? Also was kommt eigentlich mit diesem Ordnungscoaching?
Ja, vor allem, also wenn es das Stresslevel vor allem maßgeblich senkt und dann auch über einen längeren Zeitraum hinweg, also wenn man in einem unordentlichen Haushalt lebt, ist das auch einfach stressig für den einen oder anderen. Das dann zu senken und dann, also du musst vielleicht dann auch weniger zum Arzt, du fühlst dich weniger depressiv und musst vielleicht auch keinen Psychologen oder eine Psychotherapie anfangen. Jetzt mal unabhängig, was für andere Auswirkungen oder Faktoren dann auch drin hängen. Da kann ja sehr vielschichtig sein, aber es kann halt ein sehr, sehr großer Aspekt davon dem Ganzen sein. Ne? Mhm, und ich glaube, das muss man vielleicht auch wirklich mal beim einem Verkaufsgespräch in Anführungszeichen, ne, das einfach auch mal rausstellen. Was das für positive Effekte hat auf ein Leben.
Absolut.
Jetzt haben wir auch noch mal so Warnzeichen besprochen. Also das Thema, also das habe ich auch oft gefragt in den letzten Podcasts vor allem auch, worauf sollte man denn achten, wenn ich jetzt auch als Ordnungscoach unterwegs bin? Woran merke ich als Ordnungscoach oder woran merken denn auch einfach jede Art von Person, dass du so in so eine eben Mental Load, Burnout, jetzt wird's mir alles zu viel, mein Außen, mein Innen, ne? Und da natürlich auch die Frage übrigens, Henne-Ei, ist das Innere, zeigt sich im Äußeren oder das Außen nach innen oder wo fängt man da am besten an?
Absolut.
Was für Faktoren siehst du da oder kannst du mitgeben?
Wie gesagt, ich bin ja auch jetzt keine irgendwie Expertin, was so jetzt auch irgendwie spezifisch Krankheitsbilder angeht, aber gerade auch Burnout ist ja schon auch was irgendwie heutzutage in aller Munde irgendwie ist und was auch was auch in unserer Gesellschaft viel einfach präsent ist, auch vielleicht in unserem Freundesbekanntenkreis, Leute, die irgendwie total gestresst sind und irgendwie kurz vorm Burnout stehen. Und ich glaube, also vorab nochmal zu sagen, Burnout ist ja so dieser Zustand, wo man einfach total erschöpft ist, ne? Also sowohl körperlich als auch emotional, als auch irgendwie geistig, dass man einfach, ja, man ist nicht mehr wirklich in der Lage, auch irgendwie zu arbeiten oder einfach, man funktioniert nicht mehr. Und es gibt, glaube ich, einfach viele Faktoren, die da mit reinspielen, absolut. Ich glaube, was ich noch wichtig finde, was man mitgibt, ist so dieses, den eigenen Anspruch an sich selbst, ne? Also den Anspruch auch an die eigene Leistung, dass man da einfach schaut, dass man sich da einfach nicht zu überfordert. Also es sind so manchmal auch so perfektionistische Einstellung, also da haben wir auch drüber gesprochen, ne, dieses alles muss irgendwie perfekt sein, ich muss 150% immer geben, ich darf keine Fehler machen, ich bin auch für alles verantwortlich. Das ist auch ein Thema zum Beispiel, womit ich häufig auch zu kämpfen habe, dieses so, wenn ich jetzt das und das mache, ich bin jetzt irgendwie dafür verantwortlich und sich da irgendwie alles immer so zuzuschreiben, ne? Ich glaube, das ist halt einfach gefährlich und es kann auch irgendwie ein Warnzeichen sein, vielleicht auch von Ordnungscoaches, die dann sehen, oh, die Kunden, sie sind irgendwie, ne, also immer so dieses, ich muss jetzt immer alles perfekt machen und ich bin auch für das Glück von allen irgendwie verantwortlich. Also vielleicht auch dieses, ne, Harmoniebedürfnis. Ich muss jetzt irgendwie, dass sich alle verstehen, dass alle glücklich sind. Ich bin dafür verantwortlich. Und das ist halt einfach so ein bisschen, glaube ich, auch eine Gefahr da drin. Ne? Ja. Und gleichzeitig auch mit diesem, ne, es muss perfekt sein, aber eigentlich schaffe ich das gar nicht. Ich bin irgendwie nicht qualifiziert genug, also sich selbst darin runtermachen. Ich glaube, das ist einfach gefährlich in dem Ganzen, was dann wiederum zu, ne, Burnout oder so führen kann. Also es ist ja auch ein langer Prozess, dass man da einfach auf sich selbst achtet und sich selbst einfach auch darin kennt, in seinen eigenen Bedürfnissen, auch Grenzen, auch dieses, das ist ein Riesenthema, auch das Thema Nein sagen, ne, also einfach sich selbst kennen, wissen, wo man auch Grenzen setzt und auch für sich selbst achten. Ich mag es immer nicht so ganz gerne in dieser heutigen Generation, dieses Me-Time, also dieses, ne, ich muss jetzt immer auf mich gucken oder so. Ich glaube, da kann man, wie gesagt, auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Aber trotzdem halt eine Selbstfürsorge ist super wichtig. Also sich immer wieder, das haben wir auch drüber gesprochen, sich immer wieder auch Momente rauszunehmen, wo man einfach, ne, sich berieseln lässt, wo man sich was Gutes tut.
Ja, ja.
Ich glaube, das kann auch einfach helfen.
Ganz anders aussehen.
Absolut,
ne?
Das ist super individuell. Genau, nur dass man halt einfach in diesem ganzen Stress weiß, dass man, also dass es viel auch mit seinen eigenen Gedanken ja zu tun hat.
Also ich glaube, dass, und jetzt mal wieder zurückzuspringen auf das, was wir am Anfang gesagt haben, du hast halt diesen Pott.
Ja.
Und dieser Pott wird konstant mit Dingen befüllt. Und du musst immer mal wieder abschöpfen,
ja,
weil du sonst an den Punkt kommst und am besten immer auch wieder 80-20. Es ist okay, wenn der 80% voll ist, aber du musst halt schauen, dass die 20 dann nicht noch oben drauf kommen und dich dann und das dann zum Überlaufen bringt, weil dann hilft auch der Pott nicht mehr, weil dann läuft ja alles raus. Dann bringt es halt gar nichts mehr, weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann kannst du weder dir selbst noch deinem Umfeld gerecht werden.
Ja.
Also deswegen Me-Time, ich verstehe das, was du meinst. Ich habe mich aber auch manchmal gefragt, ich brauche manchmal Zeit für mich. Und Zeit für mich heißt, ohne meinen Mann, ohne mein Kind, ohne meine Arbeit, ohne meine Rechner, ohne mein Telefon. Obwohl ich auch sagen muss, weil ich ja auch meinen Job liebe. Ich liebe wirklich das auch, Podcasts aufzunehmen und in dieser Community unterwegs zu sein und das Thema Ordnung jetzt mal so noch weiter in der Gesellschaft zu etablieren. Das macht mir ja auch Spaß. Und dann verliert man sich manchmal natürlich auch selbst und sagt, okay, ich muss auch, aber auch da manchmal, auch bei seinem Hobby muss man manchmal sagen, so jetzt stopp, jetzt legst du dich aber mal nur in den Garten und legst dich hin. Da sagt mein Mann immer zu dir, das ist ja nicht mein Problem, wenn du das nie machst.
Da ist jeder verantwortlich für sich selbst, genau. Ja.
Er hat auch recht, er hat absolut recht.
Ja, absolut. Also ich finde, also wie gesagt, Me-Time ist auch was Gutes. Ich habe einfach gemerkt, auch in der heutigen, in der Generation, auch vielleicht von den Jüngeren, dass es immer so in dieses Relativieren von allem ist, dieses genau ich-bezogen und ich brauche jetzt eine Pause und ich muss jetzt erstmal das und das machen. Und das kann, glaube ich, manchmal einfach sehr ins Extreme gehen. Ja. Aber wichtig, super wichtig ist, sich Zeiten für sich selbst zu nehmen, das ist ganz klar. Also das ist, weil nur wenn man auf sich selbst aufpasst, kann man dann auch wiederum geben und kann man sich um seine Familie kümmern.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist das A und O. Also erstmal sich selbst auch zu kennen, auch zu wissen, wie kann man abschalten, wie kann man auch aufladen. Da gibt es ja, glaube ich, auch viele, also gerade extrovertierte Menschen, die einfach sehr unter Leuten dann irgendwie aufladen. Für die ist es super, auch abends immer irgendwie unterwegs zu sein bei Freunden oder irgendwie, genau, ich weiß von mir, dass ich auch einfach mal einen Abend brauche, wo ich ein Buch lese oder vielleicht auch gar nichts irgendwie mache. Und da muss sich jeder, glaube ich, auch einfach selbst mal hinsetzen und fragen, so wie ticke ich eigentlich, was hilft mir? Dieses, das heißt auch psychologisches Abschalten, also es gibt es wirklich auch als Komponente. Und das, genau, ist wichtig, dass es, ja, dass man sich damit beschäftigt, definitiv. Ja.
Ich glaube, zusammengefasst können wir sagen, dass A, Ordnung auf alles im Leben irgendwie anwendbar ist irgendwie und auch einen Einfluss hat. Ja.
Ja,
also auch einen wirklich nachhaltigen und langfristigen Einfluss hat. Und dass am Ende des Tages alles, was wir tun, in irgendeiner Weise mit einem gewissen Bewusstsein geschehen sollte.
Genau. Ja?
Und es nicht ein One-Size-Fits-All gibt. Deswegen nimmt man sich oft auch einen Coach, der einem nicht ein System überstülpt, sondern dieses ein System für den Kunden entwickeln. In welcher Variante auch immer. Es kann ein Ordnungscoach sein, es kann ein Life-Coach sein, es kann ein Fitness-Coach sein. Das, so ist jeder natürlich unterschiedlich. Und dass man sich einfach mit sich selbst und all seinen Ressourcen auseinandersetzt. Meine Zeit, mein Geld, mein Space, also wo ich lebe, wie ich lebe, meine Kontakte, mein Internet, was auch immer ich da alles tue, das einfach mal zu reflektieren. Und ja, das mag total anstrengend klingen, finde ich, aber am Ende des Tages, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann kommt irgendwann dieser Punkt, dieser Tropfen und dann ist es zu spät. Also lieber ein bisschen vorher anfangen und ausmisten. Und es ist okay, auch zu sagen mal zu jemandem, wir sind nicht kompatibel, ich möchte mit dir nicht mehr interagieren. Weil du tust mir gar nicht gut. Man darf auch einfach Leute aus seinem Leben rausnehmen. Das darf man auch. Klingt ein bisschen hart. Bitte nicht ghosten. Ghosten ist immer unfair.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja.
Oder? Hast du noch was zu editieren?
Nee, das war echt, man sagt in a nutshell. Also alles nochmal zusammengefasst, genau.
Perfekt. Ja, vielleicht, Mona, machen wir wirklich nochmal eine zweite Runde, weil ich habe noch so viele Fragen in meinem Kopf.
Ja,
schauen wir mal, was als Feedback kommt und dann nehmen wir vielleicht nochmal eine zweite Session auf und legen dann nochmal den einen oder anderen Aspekt ein bisschen tiefer.
Genau, super.
Cool. Ja. Herzlichen Dank für diesen Austausch. Ich habe echt viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Und wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte, Wie kann man das denn tun? Wie kann man denn auf dich zukommen?
Also man kann mich finden über meine Website, das ist einfach strukturfreunde.de oder auf Insta bin ich auch unter Strukturfreunde zu finden, genau, also da einfach über das Kontaktformular oder einfach über eine direkte Message könnt ihr mir schreiben. Genau, ich, wie gesagt, bin stationiert in Wiesbaden und Umgebung, aber auch online mache ich auch Coachings, genau, von daher, ja. Freue ich mich, den einen oder die andere kennenzulernen. Und so viel zu mir erstmal.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Verena.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.